Herzlich willkommen zum Staatenlos-Podcast mit Juliana. Ich bin Christoph Feuermann, der Gründer des Staatenlos-Blogs, und meine Mitarbeiterin Juliana wird dich auf eine Reise in die Welt der Flaggentheorie entführen. Juliana interviewt spannende Interviewpartner aus unserer Community zu Themen wie Flaggentheorie, Perpetual Traveling, Auswandern, Schulpflicht, Reisen mit Kindern und viel mehr. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Podcast mit Juliana. Wenn du auch Lust hast mitzumachen, schreib uns einfach an. Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des Staatenlos-Teams.
Hallöchen zusammen, ich bin Juliana, ich bin die Content Creator von Staatenlos und heute ist ein sehr spannender Gast bei uns, der Alan. Er war vorher Wirtschaftsprüfer, hat als Aktienanalyst für einen deutschen Börsenpromi gearbeitet und jetzt hat er seinen eigenen Finanzblog gegründet und er hat vieles zu erzählen, wie er also dahin gekommen ist. Hallo Alan.
Hallo Juliana und hallo liebe Staatenlos-Community.
Wir freuen uns, dass du da bist. Ja, ich würde dann direkt anfangen, vor allem zum Thema Aktien. Seit wann interessierst du dich für Aktien oder wie kam es dazu?
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist eigentlich eher durch Zufall entstanden, muss ich sagen. Ich hatte mit Aktien erstmal gar nichts zu tun. Auch meine Verwandtschaft, meine Familie hatte nie was mit Aktien oder Investments in diese Richtung zu tun. Bei mir hat im Studium tatsächlich lustigerweise ein Kommilitone von mir unterm Tisch seine ersten Aktien so gehandelt und ich habe da so ein bisschen mitgeguckt. Und irgendwann hat mich das auch so gepackt und ich habe angefangen, mich so ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Dann kamen auch so Diskussionen auf über die Sicherheit der Rente. Also zumindest habe ich es stärker wahrgenommen. Die Diskussion gab es ja auch schon vor 30 Jahren. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, ja, das müsste doch der Weg sein, um dieser Unsicherheit zu entgehen. Und dann ist in mir so ein innerer Wunsch entstanden und so ein Wille, dass ich quasi meine eigene Rente aufbauen möchte.
Okay. Und was hast du dann angemacht?
Ich habe erstmal das gemacht, was wahrscheinlich auch viele machen. Erstmal irgendetwas kaufen, ohne Ahnung zu haben, was man überhaupt da kauft. Bei mir waren das beispielsweise die Aktien von der Deutschen Bank und der Commerzbank. Zum Glück habe ich die nicht mit Verlust verkaufen müssen. Ich habe da sogar einen ganz kleinen Gewinn gemacht, aber ich hatte gar keine Ahnung von dem, was ich da tue. Und in den weiteren Jahren, also ich habe angefangen ungefähr 2011, 2012, also vor etwas mehr als 10 Jahren jetzt mittlerweile. Dann habe da blind irgendwas gekauft und in den Jahren danach habe ich auch ganz viele Fehlgriffe noch gehabt und auch bin blind quasi unterwegs gewesen. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, ja, so ohne Ahnung zu haben, ohne überhaupt zu wissen, was man da tut, kann das ja nicht funktionieren. Und dann ist in mir so, oder ist so ein Projekt gestartet quasi, dass ich unbedingt eine Strategie brauchte, dass ich verstehen und wissen wollte, was ich da tue. Und ich habe quasi nach so einem Rezept, nach so einer Lösung gesucht, wie man dieses schwierige oder vermeintlich schwierige Thema Finanzen und Aktienanlage an der Börse überhaupt irgendwie verstehen und meistern kann. Und da habe ich mich dann erstmal mit verschiedenen Büchern eingedeckt, auf Deutsch und auf Englisch, habe im Internet ganz viel gelesen, habe auch das gemacht, was wahrscheinlich ebenfalls viele Börseninteressierte machen, Nachrichten geschaut, mir Experten oder vermeintliche Experten angehört, verschiedene Wirtschaftseinschätzungen angehört und dann versucht, aus diesen vielen kleinen Puzzlestücken nach und nach so ein Gesamtbild zu erzeugen und für mich daraus eine Strategie quasi aufzubauen. Aber da hatte ich auch am Anfang in den ersten Jahren ist da nichts Gescheites bei rumgekommen. Ich habe dann auch zwar ja, so eine Idee gehabt, was ich machen möchte, aber ich habe keine Unternehmensanalysen gemacht. Also ich wusste auch zwar, wir sind jetzt in einem Umfeld, wo die Börsen steigen, weil das Geld entwertet wird. Ich habe mich mit dem Wirtschaftssystem angefangen zu beschäftigen, wie die Wirtschaft funktioniert, wie das alles so abläuft. Aber ich hatte immer noch nicht unter die Motorhaube quasi geguckt, bis zu den Unternehmen durchgedrungen. Und als ich damit erst angefangen hatte, habe ich gemerkt, dass mir das erstmal total Spaß macht. Das klingt ja erstmal langweilig, irgendwelche Geschäftsberichte zu lesen, sich Unternehmenszahlen anzugucken und da quasi so eine Art ja, Finanzhandwerk nachzugehen. Aber ich bin da nie wieder rausgekommen und das ist jetzt auch das, was ich aktuell professionell mache, was ich in den letzten 5 Jahren hauptberuflich machen konnte und was mich jetzt auch zu meinem Blog geführt hat. Und darüber schreibe ich jetzt und ich möchte auch vor allem den Lesern und Anlegern die Angst davor nehmen, dass Finanzen und Börsenanlage etwas total Mysteriöses und Schwieriges ist, dass das nur für Profis irgendwie was sein sollte oder dass man zwingend irgendwelche Berater bräuchte, weil das ist überhaupt nicht der Fall.
Vielleicht liegt das daran, dass Menschen viele Angst haben vor Fehler, vor Verlust, ne, quasi, oder falsch zu liegen. Was denkst du so? Vor allem diese Fehlermentalität, also ich will keine Aktien kaufen, die gerade fällt oder sinkt. Ich will kein Geld verlieren. Wie findest du das quasi, die Geschichte mit Fehler? Also wie wichtig das ist, Fehler zu machen? Soll man erstmal probieren oder soll man erstmal nur die Theorie reinpacken? Soll man parallel machen? Wie würdest du das sagen?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, da habe ich auch schon mal ein bisschen was drüber zu geschrieben gehabt, denn diese psychologische Komponente ist tatsächlich sehr wichtig. Interessanterweise, wenn man sich da so ein bisschen reinliest und schaut, ist es so, dass der typische Durchschnittsanleger, also wahrscheinlich gibt es auch so einen Durchschnittsanleger nicht, aber wenn wir jetzt mal so davon ausgehen, nach so typischen Verhaltensmustern zu schauen, dann ist das so, dass wenn du einen Buchgewinn hast, also wenn du quasi mit deiner Aktieninvestition im Plus bist, dann wirst du irgendwann nervös und willst dann verkaufen und den Gewinn mitnehmen, anstatt vielleicht noch einen größeren Gewinn mitzunehmen. Auf der anderen Seite, wenn du aber einen Verlust hast, der ist noch nicht realisiert, aber deine Aktie steht aktuell im Minus, dann verkaufst du nicht, sondern entweder kaufst du noch nach, um den Kurs zu vergünstigen, oder du wartest und hoffst, um wieder auf Null zu kommen, damit du dann verkaufst. Und das Problem an der ganzen Sache ist, man will sich keinen Fehler eingestehen, weil dann sieht man, man hat etwas falsch gemacht, das demotiviert vielleicht auch. Aber das ist gerade das Spannende, wo man daraus lernen kann. Also wenn du einen Verlust gemacht hast, dann musst du dich irgendwann hinterfragen, ja, warum ist es zu dem Verlust gekommen? Vielleicht gibt es gar keine Begründung und es ist einfach nicht genug Zeit vergangen. Vielleicht war die Unternehmensbewertung zu hoch oder vielleicht habe ich das Investment auch komplett falsch verstanden. Vielleicht gab es politische Eingriffe. Vielleicht hat ein Konkurrent ein neues Produkt entwickelt. So zum Beispiel, früher war ja Nokia eine der gehyptesten und größten, bekanntesten Aktien, bis Apple dann irgendwann mit dem iPhone rauskam. Und Nokia ist jetzt heute ein völlig anderes Unternehmen. Da kann es viele Faktoren geben. Und was auch noch besonders spannend an der Aktienanlage ist, das würde ich gerne noch kurz sagen, wenn sich jemand für technische Geräte zum Beispiel anfängt zu interessieren, ich will mir einen neuen Computer kaufen, ich will mir eine Waschmaschine kaufen oder was auch immer, dann hofft man auf Rabatte im Geschäft und dann schlägt man guten Gewissens zu. Bei Aktien ist das genau umgekehrt, lustiger oder auch ironischerweise. Wenn Aktien im Angebot sind, also wenn die Kurse gefallen sind, dann haben die Leute extreme Angst, dass die Kurse noch weiter fallen, anstatt dann zuzugreifen. Und sie warten dann ab, bis quasi sich der Nebel lichtet, bis die Situation etwas überschaubarer wird. Und nachdem die Kurse dann schon stark gestiegen sind, dann kommen viele wieder rein.
Ja. Meinst du, dass es liegt an die Spekulationsthematik? Also dass man die meisten, also ich habe keine Zahl oder keine Statistik, dass die meisten Menschen gehen rein, um zu spekulieren, anstatt zu investieren, weil Investition ist natürlich langfristig, also der Preis schwingt, aber Investition ist langfristig und nicht kurzfristig, wie spekulieren.
Genau, das ist richtig. Also investieren ist ja konkret mit so kalkuliert, Chance-Risiken abgewogen und du hast dann eine gewisse Renditeerwartung und du hast einen idealerweise langen Anlagehorizont. Beim Spekulieren ist es ja so, man weiß nicht, wie es ausgeht. Es kann gut werden. Man kann sein Geld verdreifachen, verfünffachen. Man kann aber auch einen Totalverlust erleiden. Es ist eine viel größere Unsicherheit da. Und beim Spekulieren hast du oft auch die Komponente, mit der ich auch angefangen hatte. Du hast keine Ahnung von dem, was du tust. Beim Investieren in der Regel beschäftigst du dich intensiv mit dem Investment, weil du willst ja wissen, was du da konkret kaufst. Es hilft immer sehr, wenn man sich vorstellt, dass man quasi in echte Unternehmen investiert, was man ja auch wirklich tut und nicht in irgendwelche virtuellen Papiere und man so ein bisschen sich hinterfragt, verstehe ich überhaupt, was macht das Unternehmen, was verkauft es für Produkte, womit erzielt es seine Umsätze und wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist, dann vielleicht auch noch in welchen Regionen auf der Welt passiert das? Sind die Margen gut? Wie sieht das Konkurrenzumfeld aus? Und das kann man eigentlich mit ein paar wenigen Stunden, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, auch schon zu einer ja, ganz guten, so einer recht aussagekräftigen Analyse aufbauen, auf jeden Fall.
Ja, wie du redest, klingt so also einfach, also simple, aber not easy. ja, wie würdest du empfehlen, also für Menschen, die überhaupt nicht mit der Börse irgendwas zu tun haben, wie viel Geld brauchen sie zur Seite, damit sie investieren? Sollen sie vielleicht mit einem minimalen Betrag anfangen oder vielleicht mit 500 Euro, 1000 Euro? Was würdest du vorschlagen für die Zuhörer, die noch nie was getan haben?
Ja, das ist tatsächlich so eine Glaubensfrage. Es gibt da keine 100% richtige Antwort. Ich würde jetzt beispielsweise auch vorschlagen, wenn man jetzt, also vorausgesetzt, man hat natürlich ein stetiges Einkommen. Wenn man jetzt einmalig irgendwie 1000 Euro zum Anlegen hat, aber sonst monatlich nichts weiter zur Seite legt, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, mit 1000 Euro startet und du kannst monatlich noch 100, 200 Euro dazu packen, dann hast du schon mal ein gutes Gesamtpaket. Dann kannst du über eine erste Einmalanlage nachdenken und dann vielleicht noch einen Sparplan aufbauen, den du monatlich auf verschiedene Werte besparst. Es kann aber auch Sinn machen, dass man erstmal in die eigene Bildung investiert, dass man sich vielleicht 1, 2, 3 gute Bücher kauft zu dem Thema. Da gibt es einige, es gibt auch vieles, was dann einfach nur Bekanntes nochmal wiederholt. Also man muss jetzt nicht 30, 40 Bücher gelesen haben zu dem Thema, um alles zu wissen. Das kann man in der Regel mit einer Handvoll alles abklappern, um die wichtigsten Grundlagen zu verstehen. Denn bekanntlich ist es ja so, das Investment in sich selber bringt ja die höchste Rendite. Und daran glaube ich persönlich auch. Man muss jetzt nicht ultra tief in die Materie reingehen, aber so ein Basiswissen, dass man auch so ein paar Fachvokabeln kennt, dass man weiß, was eine Dividende ist. Das ist ja eine Gewinnausschüttung von einem Unternehmen. Dass man weiß, dass ein Unternehmen Gewinne machen kann, dass man weiß, was ein Cashflow oder ein Zahlungsstrom ist, dass man sich so, dass man ein Unternehmen quasi auf seine Gesundheit mit der Zeit auch untersuchen kann. So aus recht grober Perspektive. Und wenn man sich da ein bisschen Material zusammengekauft hat, vieles ist ja auch kostenlos im Internet zu finden. Auf YouTube gibt es ganz viele tolle Erklärvideos. Es gibt auch viele Blogs, also ich will auch jetzt nicht nur über mich erzählen, ich lese selber ja auch andere Blogs, um Ideen zu generieren, um neues Wissen zu akkumulieren, und das rate ich auch jedem, dass man nicht nur eine Quelle lesen sollte, sondern immer mehrere, und aus diesen ganzen Puzzleteilen bildest du dir dann dein gesamtes Konstrukt. Man sollte aber keine Angst haben, wenn man jetzt 1000 Euro hat, dass das zu wenig ist, dass das nur etwas für sehr reiche Leute wäre, dass man mit 10, 20, 50.000 Euro da ankommen muss, das ist überhaupt nicht wahr. Jeder oder fast jeder hat irgendwie klein angefangen, und das Entscheidende ist nicht, dass du mit einem Investment eine hohe Rendite sofort erwirtschaftest, sondern dass du kontinuierlich dabei bist und dass du über einen langen Zeithorizont eben vom Zinseszins profitieren kannst. Es gibt ja so eine schöne Analogie noch oder so eine Frage für die das mit dem Zinseszins noch nicht so ganz verstanden haben. Wann werden quasi die höchsten Renditen auf deinen Einsatz generiert, wenn man jetzt beispielsweise von einem Anlagehorizont von 20 Jahren ausgeht, dann ist die Antwort, dass du in den letzten 1-2 Jahren oder genau in den letzten 1-2 Jahren genauso viel Rendite machen kannst wie in den ersten 18-19 Jahren, weil einfach dieser Zinseszins sich immer wieder aufeinander aufstapelt und zu einem gewaltigen Schneeball mit der Zeit wird. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann hat man eigentlich auch den Großteil seiner Angst überwunden. Das ist so meine Erfahrung, die ich jetzt nach 10, 11 Jahren so von mir geben kann.
Ja, du hast so viele interessante Sachen gesprochen. Also ich habe 2 Fragen. Also das erste ist mit diesem Zins, also dieser Compound Interest. Der Punkt ist, genau. Es vielleicht bringt nicht so viel dieser Interest, also diese Zinsen, wenn der Basis so klein ist. Ne? Also ich denke, es hilft natürlich, wenn der Basis größer ist, also wie viel man wirklich investiert hat oder vielleicht monatlich, jährlich noch mehr wieder anlegt. Und die andere Frage ist zu dem Thema Quelle. Du meintest, es gibt viele freie Inhalte online. Und das ist auch das Problem. Auf eine Seite ist cool, weil man hat quasi kein Risiko im ersten Blick. Also man kann mehr recherchieren und mehr lesen. Aber auf der anderen Seite, du vertraust manchmal die Quelle nicht, weil im Internet wollen jeder Geld verdienen und schnell und Scams und vor allem mit dem Geld. Also weil mit Investments ist ein langfristiges Thema und wenn es dann schief läuft, vielleicht wird es in der Zukunft besser, aber im Moment, wenn du etwas machst und wenn es schief geht, dann ist meine Strategie gut. Also hast du meine Fragen verstanden? Ich hoffe, ich habe mich deutlich gemacht.
Ich denke schon, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, dann sprich mich auf jeden Fall nochmal darauf an. Ich fange mal vielleicht mit der zweiten Frage an, und zwar mit den Quellen. Es ist ja auch so, dass nicht jeder Anleger den gleichen Anlagehorizont hat, nicht jeder Anleger ist genauso alt, nicht jeder Anleger hat die gleiche Strategie, nicht jeder Anleger hat die gleichen Ziele. Daran merkt man schon, es gibt nicht ein ultimatives Rezept der Geldanlage, was so für alle Leute passt. Beispielsweise, wenn du schon einen höheren Betrag mitbringst, dann wirst du eher darauf achten, dass du diesen Betrag nicht verlierst. Da geht es dann mehr um Sicherheit, da willst du natürlich auch ein bisschen Rendite haben, du willst dann einen Inflationsausgleich erzielen mit der Zeit, weil das Geld wird ja entwertet durch die Teuerungsrate. Aber du willst dann nicht unbedingt, wenn du schon, sagen wir mal, du hast eine 500.000 oder 1 Million, über 20 Jahre das Geld dann verzwanzigfachen. Kann natürlich passieren, aber dein primäres Ziel wird sein, dass du nicht auf 100.000 wieder runterfällst. Deswegen wirst du ganz vorsichtig sein. Du wirst dann vielleicht etablierte Unternehmen bevorzugen, die nicht so schnell wachsen, die aber Stabilität bieten. Und wenn du mit einem kleineren Portfolio unterwegs bist, dann wirst du vielleicht auch darauf achten, dass du den ein oder anderen Wachstumswert mit dazu nimmst, dass du nicht nur ausschließlich in Unternehmen mit Dividenden investierst, weil die werden ja auch sofort versteuert, die Dividenden, dann beraubst du dich quasi selber des Compounding, des Zinseszinseffektes auch schon mittendrin. Also es wird immer ein bisschen was rausgeschnitten von deinem Depot quasi, wenn du Dividenden bekommst. Also ich spreche jetzt hier aus deutscher oder auch europäischer Sicht. Wenn man natürlich staatenlos unterwegs ist und sich da ein bisschen optimiert hat, dann ist es was anderes. Da kann man ein bisschen mehr behalten. Aber man muss schon darauf achten, welche Strategie passt zu mir, was mache ich psychisch auch mit und kann ich auch größere Schwankungen überhaupt aushalten. Und diese einzelnen Fragen, die muss man alle für sich klären. Und ich kann dir eins versichern, Juliana, jeder wird Fehler machen. Auch die Besten, die Profis, jeder macht Fehler. Es geht nur darum, dass du aus deinen Fehlern die richtigen Schlüsse ziehst, dass du lernst auf der einen Seite und dass du, das glauben viele auch gar nicht, aber tatsächlich, du wirst im Leben, wenn du 40, 50 Jahre investierst, höchstwahrscheinlich 1, 2, 3 richtige Volltreffer haben, die dein gesamtes Depot massiv nach oben ziehen und alles andere ist dann fast schon uninteressant. Also es ist nicht so, dass du ein Depot mit 50 Aktien hast und alle Aktien sind stark hochgegangen oder ein paar sind runtergegangen, viele sind hochgegangen, sondern du wirst immer irgendwelche Ausreißer haben, so diese typischen Apple-Aktien, Amazon-Aktien in den letzten 20 Jahren und das hatte ich auch eben schon mal kurz erwähnt, da ist es wichtig, nicht nach 50% plus, nach 100% plus auszusteigen, sondern solange die Story intakt ist, solange die Investmentthese intakt ist und das Unternehmen auch fundamental gesund ist, dann muss man dabei bleiben, egal wie groß die Versuchung ist, den Gewinn schon vorzeitig mitzunehmen. Weil dann beraubst du dich des Zinseszinseffektes und jede weiteren 100% schlagen sich dann bei dir immer stärker zu Buche. Und dieses Prinzip muss man einmal verstanden haben. Und deswegen nach Quellen schauen, welche Strategie passt zu mir, so würde ich anfangen. Und dann muss man natürlich auch den Autor so ein bisschen sympathisch finden. Man muss sich mit dem Geschriebenen identifizieren, weil es macht zum Beispiel nicht viel Sinn, wenn du gar nicht so tief in die Materie einsteigen willst, aber du ganz lange Texte und Analysen lesen müsstest, die für professionelle Investoren gedacht sind. Umgekehrt, wenn du ausführliche Analysen suchst, aber jemand nur so quasi Schlagzeilen ein bisschen umformuliert, dann wirst du auch nicht zufrieden sein. Da muss man ein bisschen gucken, schauen und man darf keine Angst vor Fehlern haben. Das wäre so die Botschaft, die ich gerne mitgeben würde. Weil die Fehler wird man machen und je eher man die Fehler macht, desto besser. Weil nichts wäre ärgerlicher, als wenn man lange auf einer Welle des Glücks geritten ist. Du hast völlig keine Ahnung gehabt, was du machst, hast plötzlich viel Geld in deinem Depot und dann kommt ein großer Absturz und alles ist wieder weg. So wie das bei vielen Tech-Investoren jetzt in den letzten 12 bis 24 Monaten der Fall war. Das kann passieren.
Timing kann auch ein Fehler sein. Ja. Wann darf man kaufen oder verkaufen? Ich habe mal gelesen, dass quasi man sollte investieren, das Geld, das man quasi sich schon damit abgefunden ist, zu verlieren. Also es ist ein Geld, das man quasi, das wird nicht wehtun, wenn man das verliert. Und du hast quasi dann angeschrieben, wenn du schon 1 Million hast und das wird dann 20 mal so viel sein, wenn ich denke mir, okay, wenn ich 1 Million habe und ich bin also comfortable in 1 Million zu verlieren, bis man da hinkommt, natürlich, ich denke, je mehr Geld du hast, desto schneller und einfacher ist es, Geld zu machen. Aber das Problem ist quasi der Anfang, vor allem für die hier, für die Community, für die Perpetual Travelers, die quasi müssen vielleicht jeden Cent drehen, um diese Lifestyle zu leisten. Und deswegen quasi vielleicht hört sich an, wie dieser Investieren ein bisschen Luxus. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe das vollkommen. Für solche Anleger kann es natürlich auch sinnvoll sein, erstmal ETFs zu besparen, weil die ja günstig sind, weil man dann nicht für jeden Trade so viel bezahlen müsste, als wenn man jetzt mit wenig Geld, sage ich mal, in 20 verschiedene Aktien diversifiziert. Man muss bei ETFs aber höllisch aufpassen, was man da kauft. Immer bevor man Geld investiert, ganz wichtig, man muss wissen, was man da macht, man muss wissen, was man da kauft und man muss jemand anderem, der davon keine Ahnung hat, erklären können, in ganz einfachen Worten, was man da überhaupt gekauft hat. Denn dann weißt du auf jeden Fall, dass du es verstanden hast oder zumindest, dass du nicht völlig planlos unterwegs bist. Und dann steht diesen Investments auch gar nichts mehr im Wege. Es ist besser, mit kleinem Betrag anzufangen, als gar nicht anzufangen.
Denkst du, dass jeder kann anfangen? Also kann jeder zum Anleger werden? Oder was zeichnet einen guten Anleger aus?
Man kann auf jeden Fall ein guter Anleger werden, man muss aber so ein paar Prinzipien verstehen. Also ich hatte eben schon mal diese psychologische Komponente angesprochen. Eine weitere ist halt noch das Risikomanagement, denn wenn man jetzt von außen quasi auf die Börse guckt und gar nicht da drin ist, das ist so meine Wahrnehmung auch aus einigen Gesprächen mit ehemaligen Kunden, dass er die Börse oftmals so auch als Casino gesehen werden kann oder dass man so völlig unsicher ist und irgendwelchen bösen Banken quasi ausgesetzt ist, dass die das Spiel beherrschen und man wird da nur rumgetrieben. Das sehe ich aber nicht so. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch noch den großen Vorwurf, in Anführungsstrichen, die Börse sei ja nur zum Zocken da. Das sehe ich halt auch nicht so. Man kann immer zocken, man kann an der Börse zocken, man kann mit Immobilien zocken, man kann mit irgendwelchen Münzen zocken, das ist alles möglich. Wenn man aber nicht auf den großen Gewinn aus ist, da gibt es auch so ein schönes Sprichwort, wenn man darauf achtet, dass man seine Verluste quasi begrenzt und im Griff hat, dann ist das Upside-Potenzial von alleine gegeben, so gesehen. Weil mit der Zeit, das ist ja historisch bewiesen, die Aktienmärkte sind ja über viele Jahre, Jahrzehnte gestiegen einfach, wenn man jetzt breit investiert ist. Und da spricht überhaupt nichts dagegen, dass man mit kleinen Beträgen anfängt, dass man geduldig dabei ist. Und es ist auch sogar besser, wenn man sich da nicht zu viele Gedanken macht. Also einfach nur grob verstehen, was habe ich da für Unternehmen und aus dieser Perspektive eines unternehmerischen Investors so ein bisschen da rangehen. Man fühlt sich dann auch so ein bisschen, dass man seriöser bei der Sache ist, also nicht so wie im Casino, sondern wie so ein Unternehmer, würde ich fast schon sagen, dass du dir überlegst, welche unternehmerische Entscheidung treffe ich da überhaupt, wo platziere ich mein Geld jetzt, also im Fachjargon würde man jetzt von Kapitalallokation sprechen, welche Unternehmen halte ich für gut, welche Produkte halte ich für gut, in die würde ich dann investieren und solche, die nicht gut laufen oder die keine Zukunft mehr haben, da würde ich dann auch einen Verlust hinnehmen und da mache ich dann Schluss und dann suche ich nach besseren Möglichkeiten für mein Kapital. Und wenn man mit so einer Einstellung da rangeht, natürlich auch viel Erfahrung gesammelt hat, also ich würde schon sagen, dass man 3 bis 5 Jahre auf jeden Fall dabei sein sollte, sich das von der, also auch nicht nur von der Seitenlinie anguckt, sondern auch aktiv mit investiert, um dann zu schauen, wie funktioniert das Ganze so ein bisschen, dann ist das eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Wenn man die ganz großen Fehler vermeidet, dann kann eigentlich kaum schon was schief gehen.
Ja.
Nicht gierig werden. Nee, genau.
Ja, weiter.
Nicht gierig werden, nicht alles auf eine Karte setzen, weil das ist auch so ein beliebter Fehler. Du hast bestimmt auch schon diese Schlagzeilen gehört, dass irgendein Familienvater oder Onkel oder ein Rentner, ein armer Rentner, der sein ganzes Leben lang gearbeitet hat und sein hartes Erspartes jetzt in eine Aktie investiert hat und er hat alles verloren, weil es einen großen Betrug gab. Also allein schon diese Schlagzeile ist ja ein Betrug in sich, weil ein konservativer, vorsichtiger Investor, egal ob Amateur oder Profi, würde niemals alles nur auf eine einzelne Aktie setzen. Das ist schon allein Widerspruch in sich. Deswegen macht man dieses Ganze mit der Diversifikation auch und informiert sich so ein bisschen darauf. Und diese Fälle, die so prominent in den Schlagzeilen auftauchen, wo jemand sein ganzes Vermögen verloren hat, das ist meistens von Gier getrieben und von Ahnungslosigkeit. Vielleicht wurde man auch von einem Berater irgendwie über den Tisch gezogen, der einem etwas aufgedrückt hat. Das kann auch sein. Aber das hatte nichts mit seriösem Investieren zu tun. Das kann ich ausschließen.
Ja, du hast das Thema Entscheidungen treffen, also quasi diese Strategie zu analysieren, ob es passt. Es hängt auch, also die Entscheidungsqualität hängt sehr stark davon ab, wie oft muss man diese Entscheidung treffen. Deswegen wird meine Frage sein, bei so einem Investment, wie oft muss man committed sein? Wie oft muss man die Aktien tatsächlich anschauen? Soll man täglich, wöchentlich? Und wie lange, also wie viel Commitment braucht man für Investment?
Es kann durchaus auch ausreichen, wenn du 3-4 Mal im Jahr in dein Aktiendepot schaust. Wenn du so viel Vertrauen in deine Unternehmensbeteiligungen hast. Also stell dir immer vor, das sind Unternehmensbeteiligungen, du bist unternehmerisch irgendwie tätig und dir gehört ein Teil der Assets, der Vermögenswerte. Dann bist du schon diese Spekulation größtenteils los. Dann nimmst du das seriös und dann weißt du auch, dass da eine langfristige Komponente dranhängt. Man kann natürlich auch monatlich reinschauen, man kann wöchentlich reinschauen. Ich selber schaue täglich rein, aber ich arbeite auch halt in dem Bereich. Und oft ist es ja auch so, dass sich dann aus irgendwelchen Tagesschlagzeilen für mich irgendwelche interessanten Themen entwickeln. Das würde ich aber jetzt jemandem, der nicht professionell in dem Bereich arbeitet, nicht raten. Man kann einmal die Woche ruhig reinsehen, aber besser wäre es so selten wie möglich. Und was jetzt Handlungsdruck betrifft oder Investmentchancen, da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man spielt das komplett passiv. Man kann sich bei vielen Brokern auch Sparpläne einrichten. Da sagt man dann zum 1., zum 15., zum 20., 30. eines jeden Monats, wie auch immer, werden automatisch Tranchen in vordefinierte Werte oder auch Fonds investiert. Das ist eine valide Strategie. Dann hat man auch quasi außer am Anfang zum Aufsetzen gar keinen Handhabungsaufwand mehr. Oder wenn man so ein bisschen mehr Spaß an der Sache gefunden hat und das einen so richtig catcht, so wie das auch bei mir der Fall ist, dann weiß man, dass eigentlich die meiste Zeit über, ich würde auch sogar sagen, 95% des Jahres ist die Börse unattraktiv, ist nur Schrott auf dem Markt. Da sollte man ganz viele Steine umdrehen und man wird immer wieder feststellen, das überzeugt mich aber doch nicht so richtig. Und dann darf man nicht den Fehler machen, zu hoffen, zu glauben, eine Kerze anzuzünden und zu beten, dass irgendwas gut geht, sondern wenn es nicht passt, dann passt es einfach nicht. Das muss man akzeptieren. Und ganz selten, 1, 2, vielleicht 3 Mal im Jahr, kommt dann die Gelegenheit des Jahres quasi. Da hast du dann so ein innerliches Kribbeln in dir, da sind die Börsen vielleicht abgestürzt, da ist die Stimmung extrem schlecht und dann fangen an Medien, die normalerweise nie über Börse berichten, plötzlich Panik zu verbreiten, über Aktien zu schreiben, dass die immer nur runtergehen, dass was Betrug ist und so weiter. Und dann weißt du, die Stimmung ist schon so schlecht, da kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Und dann kann man auch diese Momente zum Investieren nutzen. Das ist natürlich ein bisschen aktiver, aber in der Regel kriegt man das dann auch mit. Vor allem, wenn eben auch man vielleicht von Leuten angesprochen wird, die irgendwas verloren haben, die ja von der Börse enttäuscht sind. Es kommt ja hin und wieder mal zu solchen Gesprächen. Dann kann man hellhörig werden, ein bisschen schauen, wie ist es gerade. Und wenn man dann investiert und aber nicht gierig wird, sondern man muss immer noch verstehen, was man macht, es immer noch erklären können, sich immer wieder vor Augen halten, kann ich vielleicht meinem Kind oder meinem Partner, meiner Frau erklären, was ich da überhaupt mache, dann spricht da überhaupt nichts dagegen, auch mal durchaus zu investieren. Es gibt da nicht die eine Herangehensweise, man muss für sich selber herausfinden, bin ich der total passive Typ, will ich das auf Autopilot laufen lassen oder habe ich da wirklich Spaß daran, ein bisschen aktiver zu sein, schaue vielleicht einmal die Woche, was ist so passiert, und wenn ich dann merke, dass totale Extreme da sind, es ist Panik da, dann kaufe ich. Oder die Stimmung ist so gut, dass nur noch total absurde Sachen versprochen werden, so wie jetzt 2021 vor allem, und wo dann so völlig neue Modewörter auch aufkamen mit künstlicher Intelligenz. Jedes zweite Unternehmen, was irgendwas mit Technologie gemacht hat, hat von künstlicher Intelligenz gesprochen. Die haben alle aber kein Geld verdient. Dann weiß man, die Stimmung ist zu gut. Da sind auch viele Amateure dann plötzlich dabei, die noch nie etwas mit dem Investieren zu tun hatten. Da sollte man dann vorsichtig sein.
Ja, oder ist die Stimmung so schlecht, wenn der Fed die Interest Rates wieder steigen und dann weißt du, okay, heute wird es wieder ein Crash sein. Ja. Und
das kann natürlich auch jederzeit passieren. Man darf sich von diesen kurzfristigen Schlagzeilen oder Bewegungen einfach nicht verrückt machen lassen. Man tut sich selber etwas Gutes, wenn man quasi den, sage ich mal, Börsenkonsum, so würde ich jetzt mal formulieren, bewusst so ein bisschen zurückfährt und vieles aus der Distanz beobachtet. Weil wenn man investiert ist, dann wird man zwangsläufig immer wieder reingucken. Man wird vieles an Informationen auch anders wahrnehmen als vorher. Wenn man anfängt, auch so ein bisschen unternehmerisch zu denken, dann wird man auch anders an die Sache herangehen und bloß nicht von diesen kurzfristigen Meldungen verrückt machen lassen, weil da kannst du nur verlieren. Das habe ich selber auch schon ausprobiert und ich kann dir sagen, das geht immer in die Hose.
Ja, okay, wenn du es schon probiert hast, also würdest du uns verraten, wie analysierst du die Aktien?
Ich kann es versuchen, ich hoffe, das wird nicht zu langweilig jetzt. Ich betrachte immer die Unternehmen als Ganzes und ich stelle mir vor, ich würde das gesamte Unternehmen kaufen. Und auch unter der Voraussetzung, ich hätte das Geld dafür natürlich. Ich schaue mir erstmal an, ich habe so drei wesentliche Komponenten oder vier, sagen wir mal, 3+1. Ich gucke erstmal aufs Geschäftsmodell. Das kann man entweder auch teilweise auf der Unternehmensseite selber sich angucken. Da beschreiben die Unternehmen ja, was die machen. Das dauert vielleicht 5 bis 10 Minuten, sich da so einen Überblick zu verschaffen. Wer das ein bisschen professioneller macht, der nimmt sich einen Geschäftsbericht. Man darf sich da erstmal nicht verunsichern lassen, dass die viele auch 100 Seiten haben können. Es gibt immer eine Rubrik am Anfang, wo das Unternehmen sein Geschäftsmodell oder sein Business beschreibt. Das sich einfach mal durchlesen. Und wenn man das schon nicht versteht, dann würde ich auch gar nicht weitermachen, weil das passiert mir auch ganz oft. Ich hatte ja eben von diesen künstlichen Intelligenzunternehmen gesprochen. Ich habe da vieles einfach nicht verstanden. Das war mir zu abstrakt. Ich konnte mir nichts Konkretes darunter vorstellen. Ich habe die Analysen einfach abgebrochen. Und das wird öfter passieren, als man glaubt. Erst wenn man ein Case quasi für sich gefunden hat, wo man erstmal Interesse daran hat, wo man die Produkte vielleicht aus dem Alltag auch kennt. Also ich behaupte mal, ein Unternehmen wie Apple ist deutlich leichter zu verstehen als jetzt vielleicht eine Tesla oder als eine, was gibt es da noch für eine, Palantir war jetzt so eine Aktie, die irgendwas mit Daten und mit der Regierung zusammen macht. Das wird kein Mensch verstehen. Wenn man das Geschäftsmodell quasi geknackt hat, wenn man das jemand anderem in einfachen Worten und wenigen Sätzen erklären kann, dann gucke ich mir ein bisschen die Zahlen genauer an. Wie ist der Trend? Steigert das Unternehmen seine Umsätze? Das ist auch alles in den Geschäftsberichten drin. Es gibt aber auch sowohl freie als auch für kleines Geld kostenpflichtige Quellen, wo man sich so schöne Aufbereitungen angucken kann. Zum Beispiel Yahoo Finance oder bei Seeking Alpha. Das sind kostenlose Quellen, da kann man sich viel Zahlenmaterial ansehen. Einfach nur ganz grob über die letzten 5 bis 10 Jahre. Wie war die Umsatzentwicklung? Wie war die Gewinnentwicklung? Wie war die Cashflow-Entwicklung? Und da sieht man dann schon, wächst das Unternehmen oder ist es ein Unternehmen, was auf der Stelle tritt, was vielleicht sogar schrumpft? Wie haben sich die Gewinne entwickelt? Sind die Gewinne hochgegangen? Sind die Gewinne runtergegangen? Und diese paar ersten Fragen muss man aus meiner Sicht in der Lage sein, für sich so beantworten zu können, um so ein grobes Gefühl zu kriegen. Verdient das Unternehmen viel Geld, verdient es wenig Geld? Es gibt auch auf vielen dieser Seiten, kann man sich ansehen, wie hoch die Margen der Unternehmen sind, also die Gewinne in Relation zum Umsatz. Und wenn man ein margenstarkes Unternehmen hat, dann deutet das immer auf einen Wettbewerbs- oder Qualitätsvorteil hin. Es ist dann besser, als wenn du ein Unternehmen kaufst, das sehr, sehr geringe Margen hat, zum Beispiel so Einzelhändler, weil wenn da ein bisschen Preisdruck, wie jetzt in der inflationären Phase, aufkommt, dann sind die Gewinne schnell aufgefressen. Da hat man dann kein Sicherheitspolster und da wird es dann ein bisschen schwieriger. Und als drittes schaue ich mir dann noch an, wie geht das Unternehmen mit dem Geld der Anleger um? Weil wenn du in ein Unternehmen anlegst oder investierst als Aktionär, gehört dir ja ein Teil des Unternehmens und das Management ist ja quasi für dich angestellt und die müssen in deinem Auftrag mit dem Geld des Unternehmens, also mit deinem Geld, sinnvoll in deinem Interesse umgehen. Und wenn die jetzt das Geld, sage ich mal, zum Fenster rauswerfen, irgendwelche anderen Unternehmen aufkaufen, die gar nicht zur Geschäftsstrategie passen, dann weiß man, da stimmt irgendwas nicht. Wenn vielleicht ganz viele Schulden aufgenommen wurden, um zu teuren Kursen auch eigene Aktien zurückzukaufen oder Dividenden auszuschütten, obwohl die geschäftliche, operative Situation das gar nicht so zugelassen hätte, dann weiß ich auch, das Management geht nicht gut mit dem Geld der Investoren um. Vielleicht will das Management sich auch selber bereichern. Man kann sich dann auch ansehen, das ist aber schon ein bisschen detaillierter, wie viel verdient das Management, wie stark ist das Management auch selber am Unternehmen beteiligt, sitzen wir im gleichen Boot. Das sind so Faktoren, die schaue ich mir an. Das kann ich in der Regel, nachdem ich das jetzt schon eine Zeit lang mache, innerhalb von, sage ich mal, einer halben bis Stunde, kann ich mir schon so einen guten 60-70% Überblick verschaffen. So ganz grob kann man dann schon sagen, geht es in die richtige Richtung oder nicht? Und es ist in 80% der Fälle so, dass ich die Analysen vorzeitig abbreche einfach, weil mir irgendwas nicht gefällt. Die Schulden sind zu hoch, ich verstehe das Geschäftsmodell nicht. Ich finde immer irgendwas, was mich stört. Und ganz selten ist mal irgendwas dabei, wo ich dann die Story spannend finde, wo ich merke, das Unternehmen hat einen Wettbewerbsvorteil, es ist vielleicht ein Marktführer in seinem Bereich und dann arbeite ich mich so Stufe für Stufe quasi durch und wenn ich nichts finde, wo ich groß was zu meckern habe, dann fange ich an, eine Unternehmensbewertung zu machen und wenn auch das stimmt, dann kommt es zu einem Investment und du merkst schon, Juliana, das ist ganz selten der Fall, aber an diesen Unternehmen, nachdem ich so eine gründliche Analyse gemacht habe, halte ich dann auch lange fest.
Die Warren Buffett.
Ja, das ist quasi so die große Leitfigur in der Szene, das kann man schon so sagen. Man darf aber nicht den Fehler machen, sich mit ihm zu vergleichen, weil er hat natürlich auch ganz andere Ziele als ich jetzt so als Kleinanleger, weil das ist natürlich völlig utopisch jetzt zu glauben, dass man seine Strategie oder auch seine Schachzüge, sage ich mal, 1:1 kopieren könnte. Du kannst auch davon ausgehen, dass er hier und da ein bisschen Insiderwissen hat, besser vernetzt ist als man selber. Deswegen, man kann sich da gerne mal so orientieren, aber besser so an den Anfangsphasen, wie er da agiert hat und dieses unternehmerische Denken, das ist ganz wichtig, dass man das verinnerlicht.
Ja, und vielleicht bist du, also du stehst für Warren Buffett, was ich für dich quasi stehe. Ich sehe dich wie der Warren Buffett. Für mich, weil du bist auch für mich eine Person, die ganz viel Ahnung hat und weil jetzt ist vielleicht für dich einfach, weil du damit täglich arbeitest und vielleicht täglich Bilanz siehst und Statements und Jahresreporting siehst. Ist das quasi, was du mit deinem Blog, mit deinem Finanzblog vermitteln willst, quasi diese Erziehung, also diese Ausbildung für die Finanzwelt, damit ein ganz normaler Laie-Mensch einfach sich trauen kann, seine eigene Strategie zu machen, zu investieren, wie du zum Beispiel, weil diese Pfiffigkeit, wenn es dieses Wort gibt, ganz fuchsmäßig, damit du in ein paar Minuten die ganze Unternehmen schon verstehen kannst, das ist schon krass. Also das würde ich sagen, das kann nicht jeder, also aus dem Nichts. Man braucht schon diese Übung, diese Training und auch Inhalt natürlich. bis man da ist.
Also klar, man wird auch kein Insiderwissen sich jetzt hier irgendwie aneignen, dass die Stufe, bis zu der man kommt, die ist ja begrenzt auch irgendwann. Man steckt ja in dem Unternehmen nicht drin. Man kann sich aber, es ist einerseits Erfahrung, ist aber auch so Interesse, innerer Antrieb, finde ich so ein bisschen. Bei mir war es ja halt auch, wie gesagt, die selbstgestellte Notwendigkeit, weil ich mir meine eigene Rente aufbauen wollte, dass ich da hinter diese Kulisse reinblicken kann. Man kann das schaffen. Und mit meinem Blog versuche ich, weil ich stecke ja sehr viel Arbeit zeitlich gesehen auch da rein, versuche ich, das aufs Wesentliche zusammenzudampfen, zusammenzuschneiden und die Informationen möglichst einfach zu vermitteln, dass man nach dem Lesen von einem Blogbeitrag zum Beispiel weiß, es ging jetzt um das Thema, ich habe jetzt zuletzt über Uran geschrieben, oder davor habe ich auch über ein Unternehmen geschrieben, was Friedhöfe hat, ist auch an der Börse notiert, ist in Amerika, dass man da grob weiß, wie funktioniert das, in welche Richtung geht das, wie ist der Markt gegliedert, gibt es da viele Spieler, gibt es, also dass der Markt zersplittert ist, gibt es wenige große Spieler, der Smartphone-Markt wäre zum Beispiel eher schon durchkonsolidiert, da gibt es nicht mehr so viele Spieler, und das sind so Informationen, die versuche ich in einfachen Worten auch zu vermitteln in meinen Analysen, die es bei mir auch gibt. Da geht es dann ein bisschen tiefer rein. Also da würde ich sagen, die sind nicht für den absoluten Anfänger. Ich versuche es aber trotzdem so einfach wie möglich darzustellen. Und wenn ich merke, dass ein Investment auch zu kompliziert ist, dann fühle ich mich auch erstens selber nicht damit wohl und zweitens würde ich auch niemals so einen Case dann darstellen, weil das ist enorm schwer, das dann leicht rüberzubringen. Wenn du ein Unternehmen hast, was eine große Holding ist, was wiederum an ganz vielen kleinen Unternehmen beteiligt ist, vielleicht noch in Startups investiert, das kannst du in einfachen Worten so nicht darstellen. Da braucht man mehrere Seiten Text für, das lasse ich dann. Also ich versuche mich schon auf so simple Ideen zu fokussieren und vieles bleibt dann automatisch außen vor liegen.
Ja, damit es nicht overengineered wird. Und genau. Wo bist du dann zu finden?
Meine Seite heißt financial-engineering.net. Man findet mich aber auch bei Twitter. Da gebe ich auch fast jeden Tag verschiedene Kommentare ab. Mal zum Marktgeschehen, mal aber auch zu gewissen Investments. Mal gibt es auch so ein paar Textfragmente oder so Lessons learned, die ich da für mich rausgebracht habe und wo ich dann meine, die sollte man sich nochmal anhören oder durchlesen und verinnerlichen. Und vieles bei mir kann man auch kostenlos lesen. Man muss sich auch nicht zwingend in den Newsletter eintragen. Ich freue mich natürlich über jeden Newsletter-Abonnenten, aber bedingungslos kann man bei mir mitlesen, mitlernen. Man kann mir auch immer über mein Kontaktformular eine E-Mail schreiben, falls man Fragen hat. Ich antworte auf jede E-Mail natürlich persönlich, so wie es die Zeit hergibt, in der Regel innerhalb von 1-2 Tagen. Beantworte gerne Fragen, gar kein Problem. Und ich kann da nur jedem raten, sich mit der Geldanlage wirklich zu beschäftigen. Jeder wird seinen eigenen Weg irgendwie gehen, seine Erfahrungen machen müssen. Das ist zwangsläufig so, da kommt man nicht drum herum. Und man darf einfach keine Angst davor haben. Es auf sich zukommen lassen. Und wenn man am Anfang Fehler macht, ist das nichts, wofür man sich schämen muss. Das ist zwingend notwendig, um zu lernen. Ein bekannter Anleger, Costolani, hatte vor, ich glaube fast 30 Jahren war das sogar, hatte er mal gesagt, an der Börse ist es so, dass da zahlt man Schmerzensgeld quasi, weil erst kommen die Schmerzen und dann kommt das Geld. Man macht Fehler, verbrennt sich. Jeder Profi hat auch schon mal irgendwo Geld versenkt. Wenn er behauptet, dass das nicht der Fall ist, dann lügt er. Daraus seine Schlüsse ziehen, lernen, offen sein für neue Ideen. Und wenn man etwas nicht versteht, sich das eingestehen. Das passiert mir auch so oft, dass ich bestimmte Geschäftsmodelle einfach nicht verstehe. Links liegen lassen, weitersuchen, so viele Steine wie möglich umdrehen und man findet immer etwas, womit man sich wohlfühlt.
Ja, wie schön. Und quasi, was wäre dann eine vielleicht letzte Botschaft von dir in die Perspektiven heute von der Börse, so deine Einschätzung, deine Auswertung, wie wie soll man jetzt für die nächsten, also kurz-, mittel- und langfristig betrachten? Was denkst du, was erwartest du? Weil, wie du jetzt gesagt hast, es gibt ganz viel Spekulation und Zocken und quasi man weiß es nicht. Es gefühlt wird Investment ein bisschen wie Trading, sehr nach oben, nach unten und keiner weiß Bescheid. Also wie, was wäre jetzt deiner Meinung nach die Perspektiven für die Börsen, für die Aktien vor allem?
Also wir nehmen jetzt gerade am 16. Dezember den Podcast auf. Aktuell ist ja so, wir hatten vor 2 Tagen eine Zinsentscheidung in Amerika und danach sind die Börsen ein bisschen unter Druck gekommen. Das nur so als grobe Hintergrundinfo, wenn der Podcast dann rauskommt. Ich würde mir da nicht so viel Gedanken machen, denn Aktien sind langfristig immer gestiegen. Das wird auch weiter der Fall sein. Ich hätte eher große Sorgen, wenn ich jetzt noch eine Lebensversicherung habe, die 30 Jahre läuft. Wenn ich vielleicht eine Rentenversicherung habe, die 20, 30, 40 Jahre läuft, da hätte ich größere Bedenken, dass ich das Geld da jemals wiedersehen werde, weil diese Versicherungen oder auch Pensionsangebote eben ganz stark in Staatsanleihen investieren und da habe ich persönlich kein Vertrauen rein und ich möchte die Geldanlage in die eigene Hand nehmen. Und wenn ich mir Unternehmen ansehe, es gibt ja auch viele börsennotierte Unternehmen, die sind schon seit 50 Jahren an der Börse oder existieren seit 100 Jahren. Es gibt auch Unternehmen, die schon seit über 150 Jahren existieren, die auch seit über 100 Jahren jedes Jahr Dividende bezahlt haben. Die haben ganz, ganz andere Phasen der Wirtschaft und der Politik schon mitgemacht und die besten Unternehmen können sich in jedem Wettbewerbsumfeld irgendwie durchsetzen. Es wird immer schwierigere Phasen geben, aber nach der Nacht kommt ja irgendwann auch die Sonne und da darf man sich einfach nicht verrückt machen lassen.
Sehr schön. Ach, Alan, vielen lieben Dank. Das war ein super Podcast mit dir. Ich bedanke mich bei dir im Namen vom Staatenlos-Community. Und toll, also ich freue mich, dass du einen tollen Beitrag hier gemacht hast für Menschen, die sich suchen, ein ortsunabhängiges Einkommen. Weil das ist auch quasi, was jeder Mensch, der staatenlos sein will oder diese Perpetual Traveling Flaggentheorie leben will, muss man ein ortsunabhängiges Einkommen haben und Investments ist definitiv eins in dieser Liste. Deswegen allen vielen lieben Dank.
Ich danke dir, Juliana. Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche dir und dem Team und den Zuhörern frohe, liebevolle Weihnachten. Erholt euch gut. Nehmt euch eine kleine Auszeit auch aus den turbulenten Zeiten. Und immer schön positiv nach vorne schauen.
Danke dir, wünsche ich dir ebenfalls und wünsche dir eigentlich alles Gute. Lieben Dank. Tschüss.
Besten Dank. Ciao.